Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Format Naturmedizin, wo es heute eigentlich eine Sondersendung ist zum Coronavirus, zu dieser ganzen Situation, wie sie jetzt aktuell besteht und doch ein sehr, sehr viel Schock in uns allen erzeugt. Und ich möchte heute hier ein paar Sichtweisen darlegen, nicht meine Sichtweisen, sondern eine andere Sichtweisen eines Arztes. Und es ist mir gelungen, einen Arzt einzuladen, der schon 50 Jahre Arzt ist. Er ist Chefarzt gewesen, er ist Oberarzt gewesen, er hat eigentlich alles durchlebt, von der Schulmedizin bis zur Ganzheitsmedizin. Und darum ist es mir eine große Ehre und ich bin sehr dankbar, dass du heute da bist. Lieber Jenö Ebert, ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Jenö Ebert.
Gerne.
Du verfolgst ja die Situation auch an der Presse und auch im Volk von Deutschland, Österreich, Schweiz, überall ist im Moment ziemlich eine Hysterie da, ein Schock herrscht in unseren Knochen drin. Auf diesen Punkt will ich dann auch noch eingehen, aber das Erste ist, es gibt einen Herrn, dieser Wolfgang Gobdart, der hat ein Video gepostet, was unglaublich viele Klicks gekriegt hat, schon über 1 Million habe ich gesehen. Und er ist eine sehr anerkannte Person und da möchte ich dich fragen, hast du es auch gesehen?
Ich habe mehrere Videos mit Dr. Gobdart gesehen. Er ist wirklich ein anerkannter kritischer Arzt. Er ist Internist, Lungenfacharzt. Er war in Schleswig-Holstein Leiter der Gesundheitsbehörde und war Mitglied des Bundestages, auch Mitglied des Europäischen Parlaments, wo er für die Gesundheitsfragen zuständig war. Und was er sagt, das hat wirklich Hand und Fuß.
Er ist ja auch ganz kritisch eigentlich mit den Virologen ins Gericht gegangen, dass die natürlich in dieser Situation endlich mal wieder ein Virus, eine Epidemie, jetzt können wir mal zeigen, was wir können. Und letztendlich sind sie eigentlich die Experten schlechthin. Und es ist kein Wunder, dass wir alle vom Krisenmanagement her natürlich auf diese Virologen hören müssten. Ist ja auch so, ich verstehe es ja auch.
Also unsere Regierungen in ganz Europa haben bis jetzt nur auf die Virologen gehört. Ich möchte dazu ein bisschen ausholen und sagen, dass Virenkrankheiten sind eigentlich nicht so gefährlich. Bakterielle Krankheiten sind viel gefährlicher, weil dort haben wir leider nicht mehr so viel gute Antibiotika, die alle Bakterien töten können. Viruskrankheiten sind im Kommen, weil die Virologen sich so etabliert haben und so wichtig machen.
Aber eine bakterielle wäre viel, viel schlimmer.
Also eine bakterielle Erkrankung, wogegen wir kein Antibiotikum aufführen können oder aufbieten können, wäre viel gefährlicher. Mhm. Gegen ein Virus haben wir keine direkte Virostatika, weil die bisherigen haben alle versagt. Und wenn wir ein gesundes Immunsystem haben, dann haben wir mit den Viren eigentlich gar kein Problem. Das erledigt unser System im Handumdrehen.
Ja, ich weiß, du hast ja auch einmal zusammen mit deinem Kollegen Dr. Andres Bircher in der Bircher Klinik in Zürich gearbeitet. Und er hat ja in einer Sendung bei uns gesagt, ja, Viren überleben eine Fieberschube eines Körpers eigentlich nicht. Ist das auch deine Sichtweise?
Das ist meine Meinung vollkommen. Ich stimme mit Herrn Dr. Bircher überein. Wenn wir erlauben, unserem Körper, dass 40 oder sogar etwas über 40 Grad Fieber entwickelt, dann haben Viren keine Überlebenschance.
Ich möchte gerne mit dir noch über die ganze Testepidemie sprechen. Man macht ja ganz viele Tests im Moment überall und man liest in den Zeitungen, aber mehr in kritischen Foren, dass dieser Test ja gar nicht so zuverlässig sei. Weißt du mehr darüber?
Ich habe mich auch mit dieser Frage schon befasst und hinterfragt. Leider werden diese Tests nicht getestet. Das heißt, es ist ein Test, was nicht gegengetestet ist. Es ist ein Test, was ein Ergebnis liefert, aber ob dieses Ergebnis das zutrifft oder nicht zutrifft, es wird nicht hinterfragt. Ein Test kann positiv sein, der Mensch kann trotzdem noch gesund sein oder gesund auch bleiben. Und ein Test kann positiv sein und der Mensch bleibt gesund. Also, ein Test ist nur eine Momentanaufnahme. Hierzu hat sich Frau Dr. Isabel Eckerle aus Genf auch geäußert, dass Ein Test sagt nichts daraus aus, was im Körper passiert, wie aktiv die Viren dort sind.
Okay, und dieser Test, der ist ja mal entwickelt worden, ich glaube, der ist auch schon 20 Jahre alt, oder?
Also 20 Jahre noch nicht, aber 2002, 2003 wurde in der Berliner Charité entwickelt. Und jetzt, da es gegen die SARS-Epidemie, damalige SARS-Epidemie abgezielt wurde, aber aus der SARS-Epidemie wurde nicht so ein Hype wie heute mit der Corona-Epidemie. Wahrscheinlich kam es in die Schublade. Und als jetzt die Corona-Epidemie auftrat, nahmen die Zuständigen es aus der Schublade und baten der chinesischen Regierung an, dass die testen sollten. Die chinesische Regierung hat es getestet und die sagten, es sind 30-50% Zutrefferrate hat es. Also wir dürften eigentlich nicht so sehr auf diese Test verlassen, weil dieser Test ist leider nicht validiert, also nicht wissenschaftlich anerkannt ist.
Oh Gott, oh Gott.
Der Erfinder dieses Tests ist ein Herr B. Mullis. Mhm. Es ist ein Wissenschaftler gewesen, der 1993 für diesen Test, es ist ein PCR-Test, also Polymerase Chain Reaction oder Polymerase Kettenreaktion, deutsch gesagt, hat diesen Test entwickelt und gesagt, selber gesagt, es ist nicht geeignet für einen Virusnachweis.
Tatsächlich? Okay, heftig, heftig. Nun, dieser Herr Dr. Goddard hat ja auch noch mitgeteilt, dass Leute, die jetzt auch irgendwie an normalen Herzversagen sterben, weil sie einfach vom Alter her bedingt sterben, eigentlich schon diesen Coronavirus auch sehr häufig, schon zwischen 8-14% statistisch belegt, bereits haben und heute eigentlich in diese Statistik Corona-Todesfall fallen und nicht einfach in einen ganz normalen Todesfall reinrutschen.
Es ist egal, in welcher Population wir testen würden. Es ist die Tatsache, dass Coronavirus zwischen 5-15% zu finden sind. Mhm. Wenn ein Mensch stirbt und kurz vor dem Tod oder sogar nach dem Tod, wie in Italien gemacht wurde, nach Coronaviren sucht, dann hat man in den genannten Anzahl positive Fälle.
Das ist einfach schon immer
so. Also, was ich leider von den Medien sehr vermisse, dass nur die nackten Zahlen genannt werden und nicht zugesagt wird, dass die Menschen, die sterben, sind meistens etwas über 80 und zweitens, dass die schon ernsthafte Vorerkrankungen, Herz, Lunge oder Krebserkrankung hatten. Also selbstverständlich, die gehören zu der Hochrisikogruppe.
Mir hat mal ein Arzt noch geschrieben, zu unserer letzten Sendung, auch zum Dr. Bircher, wo ganz kritisch mit uns ins Gericht gegangen ist, wo er gesagt hat, Corona ist nicht gleich Corona, hier haben wir eine ganz, ganz aggressive Form von Coronaviren. Ich habe jetzt da nicht darauf geantwortet, sondern dachte, vielleicht hast du hier eine Antwort darauf.
Also ich meine, dass es viele Hunderte von Viren gibt. Und die Viren mutieren. Mhm. Es kann durchaus sein, dass ein Virus weniger krank macht als ein anderer Virus. Ich schätze dieser Corona-Epidemie, was im Moment in ganz Europa in Atem hält, nicht aggressiver als ein Grippevirus, was zum Beispiel 1917, 18 war, und weil da waren deutlich mehr Todeszahlen, zum Beispiel jetzt.
Mhm. Dann möchte ich vielleicht noch auf diesen Punkt eingehen, auf die Statistik nochmals. In deinem 50 Jahre Arztdaseins hast du ja immer wieder Jahre erlebt, wo im November die Grippe anfängt und irgendwann im Mai, April wieder aufhört. Sind denn jetzt dieses Jahr die Todesfallraten höher, wo man jetzt einfach der Corona zuschiebt, oder ist es eigentlich immer noch ungefähr gleich wie jedes Jahr?
Also wenn man die Monitoring der Todeszahlen anschaut, die Zahlen sind gleich. Also es sind kein plus zusätzliche Sterberate da.
ist schon heftig, was du jetzt da sagst. Ich meine, wenn alles eigentlich immer noch im gleichen läuft, wie eigentlich immer läuft, dann haben wir heute eigentlich einfach einen Namen für verschiedene Todesfälle gegeben und schieben alles dem Corona zu, auch wenn jetzt Leute alterungsbedingt oder krankheitsbedingt einfach ein geschwächtes Immunsystem haben und schneller natürlich diesem Virus nachgeben.
Eine zusätzliche Krankheit bekommen und das Immunsystem kann es nicht mehr tolerieren und kommt zu einer Lungenentzündung und dann zu einem allgemeinen Organversagen und dann ist der Tod da. Was ich allerdings noch erwähnen möchte, dass in der Diskussion ist, zum Beispiel, warum Hochdruckpatienten auch häufiger Corona-positiv getestet werden oder erkranken. Es ist ein Enzym, das ACE2-Enzym, was in diesem Fall deutlich zurückgedrängt wird. Und das ACE-Rezeptoren an der Lungenoberfläche, an den Zellen der Lungen, ist leider ein Eintrittspforte für Viren. Und wir müssten halt überlegen, ob in diesen Phasen vielleicht von ACE-Hämmer auf ein anderes Antihypertensivum umgestiegen werden sollte.
Letzte Woche kam im Radio, Schweizer Radio, eine Mitteilung, dass 80% aller Infizierten in Wuhan selber bereits wieder gesund seien. Und die Woche habe ich gelesen, dass es kaum mehr neue Erkrankungen gibt. Hast du das auch mitgehört?
Selbstverständlich. Mhm. Ich verfolge ziemlich aufmerksam das ganze Geschehen und beurteile von Tag zu Tag neu. Aber ich bin, muss ich noch mal sagen, ich bin fassungslos, dass diese Maßnahmen, was heute existieren, ergriffen worden sind.
Ich möchte nochmals auf Wuhan gehen. Wenn ja im Januar das angefangen hat und heute ist Mitte März, dann sehe ich 2 Monate, wo 80% aller Infizierten eigentlich wieder gesund sind. Sofern man dieser Statistik aus China vertrauen kann, dann ist das, hört sich doch dann schon viel mehr nach einer Grippe an, oder?
Es ist für mich nichts anderes als eine Grippeepidemie mit dem Namen Corona. Und nichts anderes. Und ich stimme mit Herrn Dr. Bircher überein.
Ja, jetzt geht es eigentlich viel mehr darüber, was können wir jetzt tun? Die Situation ist, wie sie ist. Die ganze politische Situation hat sich ist ja im Moment ziemlich dramatisch, auch die wirtschaftlichen Situationen her. Die verantwortlichen Politiker machen das, was die Virologinnen empfehlen, nach bestem Wissen und Gewissen und rüsten sich eigentlich auf eine schwere Pandemie. Und ich meine, niemand will sich vorwerfen lassen, in einem schweren Fall nicht richtig agiert zu haben. Deshalb können wir auch allen verantwortlichen Personen mal Danke aussprechen und sagen, Mann, wirklich in diesem Krisenmanagement so viel wichtige Entscheidungen zu treffen, das hat wirklich eine großartige Achtung. Aber ich sehe auch, dass das Volk das ganz gut annimmt. Oder? Die wirtschaftlichen Desaster daraus, unvorstellbar, was da passieren wird. Aber was ist deiner Erachtens jetzt die vorbeugenden, guten Maßnahmen, die jeder Bürger zu Hause für sich eigentlich machen sollte?
Also ich stimme mit deiner Aussage überein und finde die Entscheidungen schon in Ordnung. Was ich leider nicht in Ordnung finde, dass die Medien über Maßnahmen, die der einzelne Mann oder Frau oder Kind zu Hause machen könnte. Diese Maßnahmen kommen nirgendwo vor, obwohl wir wissen, dass das Immunsystem wichtig ist und das Immunsystem gestärkt werden sollte. Aber wenn ständig nur negative Nachrichten, negative Fallzahlen und die Zahlen schon wieder gestiegen sind, erwähnt wird, das erzeugt Angst. Sehr viele Menschen in meiner Umgebung und auch sonst mit denen ich kommuniziere, haben einfach Angst bekommen. Und wir wissen aus der Forschung, dass aus der Forschung der Neuropsychoimmunologie, dass Angst schwere Krankheiten erzeugen kann. Also die ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, wurden leider nicht ganz zu Ende gedacht. Was jeder einzeln machen kann zu Hause, zum Beispiel Vitamin D in hoher Dosierung nehmen. Vitamin D sollte man jeden Tag zwischen 5.000 und 8.000 internationale Einheiten einnehmen. Vitamin D allein ist nicht so optimal. Dazu gehört noch Vitamin K2. Die beiden zusammen eingenommen in Vitamin K in 100 Mikrogramm Dosis pro Tag ist optimal. Noch dazu Vitamin C. Vitamin C ist ein sehr altes Vitamin, wurde von meinem Landsmann, von Albert Saint-Georgi entdeckt in den 1930er Jahren und ist ein Antioxidant höchsten Grades. Wenn man Vitamin C in einer Dosierung von 50 bis 200 Milligramm pro Tag pro Körpergewicht einnimmt, dann hat man eine gute Chance, dass die Viren bei uns nichts ausrichten können. Also, wenn ich bin 80 Kilogramm schwer und ich nehme dann 200 Milligramm ein, dann kann man das leicht ausrechnen, dass es
1,6 Gramm, hä?
Ja,
aber es ist hochdosiert.
16 Gramm.
Vitamin C?
Vitamin
jeden Tag?
C. Oh, okay. Das ist eine große Menge.
Ja.
Es ist bekannt, dass zum Beispiel die Chinesen intravenös Vitamin C verabreicht haben. Und ich möchte gerne hier meiner Kollegin, die zufällig oder absichtlich hier zuschauen und an der Intensivstation arbeiten, dass die mal eine kleine Studie machen mit 10 Patienten, der kein Vitamin C bekommt und 10 Patienten, der Vitamin C bekommen würde. 15 bis 16 Gramm intravenös pro Tag. Ich bin überzeugt, dass dann ein großer Unterschied festgestellt werden kann.
Das haben Sie ja in Kino auch gemacht, ja. Mit diesem hochdosierten Vitamin C. Das hat man überall gelesen, okay, um die freien Radikale zu binden.
Um die freien Radikale zu unterbinden. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit, was sehr wichtig wäre. Und wenn jemand noch zusätzlich was machen möchte, kann er die hyperthermische Bäder machen, was der Dr. Bircher in seinem Beitrag hier bei euch schon geäußert hat.
Das heißt, in der Praxis, ich lege mich in die Badewanne, lasse Wasser reinlaufen und immer ein bisschen heißer bis zu 40.
Ist so, ja, ein lauwarmes Bad, sagen wir 34 Grad, das ist eben gerade angenehm. Und da lasse ich immer heißes Wasser da reinlaufen. Mhm. Und das heiße Wasser sollte bis 40, 41 Grad steigen, also Wassertemperatur.
Ja.
Und in dieser Wassertemperatur mindestens 10 Minuten verbleiben. Dann abtrocknen und ab ins Bett. Während des Bades ist wichtig, etwas zu trinken. Dr. Bircher hat da Lindenblütentee mit Zitrone empfohlen. Ich stimme dazu, weil Lindenblüten fördern das Schwitzen. Und wenn man eine Stunde nachschwitzt, nach diesem Bad, dann hat er sehr viel für sein Immunsystem getan.
Eins, zweimal in der Woche bei gesunden Menschen?
Also ein bis zweimal die Woche. Okay. Ich würde zweimal, in diesen Phasen zweimal die Woche machen.
Einfach bei Herzkrankheiten?
Nicht.
Dann nicht.
Also wenn jemand eine nachgewiesene Herzschwäche oder Herzfehler hat, da sollte man das bitte nicht nehmen und davon Abstand haben.
Okay. Die Leute, die du jetzt gerade auch aufgerufen hast, diesen Vitamin D3 und Vitamin C-Konsum zu machen, kann er das frei entscheiden oder soll er sich dann auch bei seinem Arzt empfehlen, entsprechend diese Dosierungen bestätigen lassen?
Also was Vitamin D betrifft, unbedingt mit einem Arzt absprechen und entsprechend der Bestimmung der Vitamin D-Spiegel anpassen.
Ja.
Vitamin C kann man als Ascorbinsäure in der Apotheke recht günstig bekommen und davon nehmen Sie einen kleinen Teelöffel, nicht ganz voll, sondern einen gestrichenen Teelöffel. Das entspricht 2 bis 3 Gramm und dann sind Sie an der sicheren Seite.
Dann habe ich noch eine Frage, eine kritische. Und zwar habe ich gelesen in einer Information eines der italienischen Klinikleiters, der sagt in einem Video, es sei in Italien unten noch niemand gestorben an Corona, sondern an den Behandlungen. Hast du hierzu rüber schon was gehört?
Ich kann diese Aussage teilweise auch unterstreichen und ja sagen, weil wenn ein fieberhafter Patient auf die Intensivstation kommt, das Erste, was ihm verpasst wird, ist ein fiebersenkendes Medikament. Und Fiebersenkung, wie wir schon vorhin erwähnt haben, ist nicht förderlich für das Immunsystem. Mhm. Wir sollten mit dem Fieber deutlich anders umgehen. Mhm. Diese Patienten sind meistens haben Vorerkrankungen, haben schwere Lungenkrankheit, Asthma oder auch Herzkrankheiten, auch Krebs vielleicht. Und dann bekommen sie noch eine Infektion. Ich sage nicht Corona, sondern Grippe zum Beispiel. Und dann können die an diesen Überbelastung des Immunsystems dann sterben. Und sind meistens älter als 80 Jahre.
Das habe ich eben auch gehört, dass das Alter von den Herren irgendwo durchschnittlich bei 81 gewesen sei, die bisher in Italien gestorben sind, und von den Damen 84.
Kann ich auch bestätigen.
Ja. Also von dem her eigentlich ein ganz normales Alter, eigentlich, wo man auch gern darf sterben. Das ist ein schönes Alter, oder?
Deswegen gehören wir
zur Risikogruppe.
Zur Risikogruppe.
Ja, also ab deinem Alter.
Ab meinem Alter.
Super. Da gehen wir nochmals ganz kurz in diese psychologischen Seite rein, in diese Angst- und Schockzustand, diese Starre, die eigentlich der ganzen Europäer im Moment in den Knochen hält, was uns ja nachweislich auch die Gesundheit nicht förderlich ist, sondern eigentlich eine sehr destruktive Energie ist. Inwiefern kriegen wir das jetzt hin, uns unseren Fokus, unser Bewusstsein, unsere Energie hier oben anders zu lenken, wenn wir doch ständig mit diesen Hiobsbotschaften konfrontiert werden?
Erstens wäre die Bitte von mir an die Behörden und an die Mainstream-Medien, dass nicht nur negative, sondern auch positive Meldungen geschickt werden. Mhm. Weil die positiven Meldungen werden genauso aufmerksam aufgenommen wie die negativen Meldungen. Mhm. Das ist das eine. Das andere liegt an jedem Einzelnen. Es gibt mutige Menschen und es gibt ängstliche Menschen. Die Mutigen, die brauchen also keinen zusätzlichen Rat. Und die Ängstlichen, die sollten über die Ängste mit den Verwandten, mit entsprechenden Personen einfach sprechen und das verbalisieren, was sie befürchten. Weil durch das Gespräch und die Verbalisierung kann schon eine Minderung der Ängstlichkeit eintreten.
Mhm. Ich habe noch ein Zitat von meiner Tochter gekriegt, die hat da in der Zeitung gelesen, die Schweiz sagt Danke. Danke generell, dass jetzt wir starke Menschen haben, Politiker haben, die uns durch diese Krise hindurch führen und leiten. Danke, dass wir eine Solidarität haben, auch im ganzen Volk. Auch hier wieder, es ist eine Krise, wir sagen Danke, super, aber eigentlich dürften wir all diesen Leuten hier oben in der politischen Ebene, der Polizei, den allen Organen auch Danke sagen fürs ganze Jahr, für die letzten Jahre, denn sie machen ihren Job ja unglaublich gut und leiten uns durch diese Krise hindurch. Deshalb lieber einmal mehr Danke sagen und nicht immer nur warten, bis eine Krise da ist. Oder auch mal älteren Leuten zu helfen, nicht nur in der Krise zum Einkaufen, sondern auch dann, wenn mal keine Krise da ist. Ich glaube, wir können ganz viel Menschlichkeit wieder lernen aus dieser Krisensituation heraus.
Ich stimme dir voll zu. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Humanität nicht verlieren, dass wir gegeneinander unterstützen und darauf hinzielen, dass es jetzt eine schlechte Zeit ist, aber es kommen bald, sehr bald, bessere Zeiten.
Danke ganz herzlich. Jetzt noch ganz abschließend ein Appell. Hättest du noch einen Appell, den du direkt den Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gewissen sagen willst, mit deiner Riesenerfahrung in dieser Situation umzugehen? Kommt noch was? Hast du noch eine Idee?
Gehen Sie in die frische Luft. Bewegen Sie sich und machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie die Maßnahmen, die ich empfohlen hatte, befolgen, werden Sie gesund bleiben.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Dr. Jönö Ebert. Lieb von dir, dass du extra gekommen bist.
Nicht zu danken.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich gar nichts mehr hinzufügen, sondern wirklich diese Informationen eines Arztes einfach mal setzen zu lassen. Geben Sie sich Acht, sind Sie glücklich, so wie alles ist. Alles wird wieder besser werden und wir kriegen auch diese Krisensituation gemeinsam geschaffen, oder? Oder werden das auch überstehen. So, jetzt haben wir es. Alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.